Anschauung einen Ball mitgebracht. Was ist das Problem mit diesem Ball? Sag mal laut.
Keine Luft.
Also keine stimmt nicht ganz. Ja, ein bisschen wenig. Da ist zwar was drin, wenn ich drücke, aber sobald ich drauf drücke und loslasse, der verformt sich. Hier, dieser Ball ist schwach. Der hat keine Kraft, wenn du den hinlegst und willst damit schießen. Ja, du liebes bisschen. Da passiert nicht viel. Der eiert so ein bisschen rum. Es fehlt ihm die innere Spannung. Der hat ein Problem mit dem Druck. Einfach zu wenig drin. Der Innendruck stimmt nicht. So ein Ball braucht mehr Innendruck. Und dieser Ball mit dem fehlenden Innendruck ist ein zutiefst geistliches Bild. Wisst ihr? Wir denken oft, die äußeren Umstände, das, was uns passiert, was andere von uns wollen, was wir haben oder nicht haben, was wir müssen, diese Dinge seien das Problem in unserem Leben, die äußere Umwelt. Aber wir leben ja oft in Umständen, die wir gar nicht so schnell ändern können. Wir können Gott bitten, es zu ändern, dass er ein Wunder tut, aber viele Dinge sind erstmal so, wie sie sind. Muss man mit einer Krankheit zurechtkommen, mit einer Familiensituation, mit einer schwierigen Ehe, dem fiesen Lehrer, Lehrerin, mein Job, der nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, die Wohnsituation, die Finanzen. Manche von uns, die heute Morgen Gottesdienst sind, sind aus ihren Ländern geflohen, weil sie verfolgt worden sind wegen ihres Glaubens. Es gibt Dinge, die kann ich nicht einfach so ändern. Und das sind wirklich harte Schicksale dabei. Und doch kommt es nicht auf das Außen an, sondern auf das Innenleben. Auf den, nicht der äußere Druck ist das Entscheidende, sondern der innere Druck. Wenn wir so sind, geistlich nicht aufgefüllt, nicht aufgeladen, nicht gestärkt von Gott selbst, dann fühlt sich die Sache schwammig an, weich, ohne Form, ohne Kraft. Es gibt Dinge, die erhöhen diesen geistlichen Innendruck. Ich werde darauf nachher nochmal ausführlicher kommen. Wenn ich zum Beispiel Zeit mit Gott verbringe, Zeit in der Gemeinschaft mit anderen Christen, wenn ich sein Wort aufnehme und es durchdenke und meditiere. All solche Dinge erhöhen den geistlichen Innendruck. Ich werde jetzt auch hier mal den Innendruck etwas erhöhen. So sieht die Sache schon viel besser aus. Der Ball hat eine ganz andere Spannung. Da ist Kraft drin. Da passiert was. Damit kann man richtig spielen. Ich kenne jetzt diesen Ball, wir haben ihn schon länger. Er hat ein kleines Problem, jetzt ist er ganz toll. Wenn ich ihn morgen früh nehme, ist er leider wieder etwas weniger prall, denn er verliert irgendwie ein bisschen Luft. Ich weiß nicht, ob er ein Loch hat oder ob der Stöpsel nicht ganz dicht ist. Auf jeden Fall, er verliert Innendruck, aber jetzt im Moment ist er mal ganz gut. Und ich sage dir, du gleichst diesem Ball. Denn auch du bist nicht ganz dicht. Also ich auch, aber du auch. Also ich weiß nicht, wie ihr es jetzt verstanden habt. Aber ich habe natürlich gemeint, was den geistlichen Innendruck angeht. Wir sind da auch nicht ganz dicht. Das passt ganz gut zu uns. Wir verlieren ständig so etwas Druck nach außen. Und wie ist das bei dem Ball? Ganz klar, wenn ich morgen früh wieder mit ihm spielen möchte, muss ich Nachschub liefern, den Druck wieder erhöhen. Und so ist es in unserem eigenen Leben auch. Wenn wir auf guter Spannung bleiben wollen, kräftig, dann brauchst du ständigen Nachschub, damit der innere Druck erhalten bleibt, aufgefüllt. Und wisst ihr, wenn so ein Ball gut aufgeblasen ist, das könnt ihr hier sehen. Wenn ich jetzt da drauf drücke, gibt es nur eine ganz kleine Deformation. Und sofort, sobald der Druck weg ist, geht der Ball auch in seine Ursprungslage wieder zurück. Das ist super. Und wenn es richtigen Druck gibt, Achtung, ihr müsst das mal Acht geben dort, wenn es richtigen Druck gibt, dann wandelt dieser Ball den Druck in Bewegungsenergie um. Der verformt sich nicht nur, sondern der fängt an, sich nach vorne zu bewegen. Der fängt nicht an, nur zu leiden, sondern der äußere Druck, den kann er in Kraft verwandeln. Und so kann äußerer Druck uns näher hinbringen zu Gott, kann Veränderung in Situationen hineinbringen. Wenn aber dieser äußere Druck nicht da ist, wenn dieser innere Druck nicht da ist, dann wird der äußere Druck immer zum sehr starken Leiden führen. Es wird uns verformen, es wird uns fertig machen, es wird uns einschränken. Der äußere Druck ist deswegen ja nicht angenehmer, wenn der innere Druck da ist. Aber ich kann ganz anders damit umgehen. Ich werde ihn trotzdem nicht lieben, aber es passiert anderes. Ein Beispiel dazu. Denkt an den König David. Er war ein sehr unwahrscheinlicher Kandidat, einmal König zu werden. Er war noch ein Junge, er war der Jüngste in seiner Familie. Wisst ihr, die einzige Qualität, die dieser Junge hatte, die Gott in ihm sah, das war das, was in ihm drin steckte. Dass er nämlich einer war mit einem hohen Innendruck. Einer, der Gott geliebt hat. Einer, der ihn angebetet hat. Einer, der Mut hatte, im Glauben für Gott einzutreten. Als die Geschichte mit David und Goliath war, warum hat er das gemacht? Weil er sagte, hey, dieser Mann beleidigt den lebendigen Gott. Das können wir nicht, das kann ich nicht aushalten, das kann ich nicht ertragen. Da muss doch jemand aufstehen und etwas dagegen sagen. Und David ist jemand, der über lange Jahre hinweg einen starken äußeren Druck ausgesetzt ist. Die äußeren Umstände sind voller Widerstände bei ihm. Das ist nicht einfach und glatt. Aber solange er Gott hingegeben ist und erfüllt ist von seinem Geist, ist es nicht das Entscheidende. Ich sage das nochmal langsam. Solange jemand Gott hingegeben ist und erfüllt ist von seinem Geist, sind die äußeren, schmerzhaften, schwierigen Umstände nicht das Entscheidende. Du kannst auch anders sagen, richte deinen Fokus nicht auf die Schwierigkeiten in deinem Leben, sondern richte es darauf, dich Gott hinzugeben und dich von ihm erfüllen zu lassen. Dich hinzugeben und dich erfüllen zu lassen. Damit sind die äußeren Schwierigkeiten nicht weg, aber sie bekommen einen ganz anderen Platz. Und du kannst ganz anders mit ihnen umgehen. David wird über Jahre von König Saul verfolgt. Er muss sich verstecken und es geht dabei immer um alles. Wenn er erwischt wird, wird ihn Saul umbringen. Und David geht diesen Weg im Vertrauen. Es ist nicht absehbar in der ganzen Zeit, wann wird das aufhören? Wann gibt es eine Wende? Und er geht so weit im Vertrauen, als er die Möglichkeit hat, als König Saul in seiner Hand ist, als er sich nachts in dessen Lager hineinschleicht, nimmt er das Recht nicht in die eigene Hand und bringt den Saul nicht um, sondern geht im Vertrauen weiter zu sagen, Gott, es ist deine Sache. Und du wirst für mich kämpfen und streiten und du wirst mir Recht schaffen. Sehr interessant. Das Erlebnis, wo David die größte Schuld begeht, wo er Ehebruch begeht mit der verheirateten Bathseba, wo er im Gefolge davon dann ihren Mann dafür sorgt, dass ihr Mann getötet wird, das passiert nicht in einer Zeit, wo er starken äußeren Druck hat, sondern das passiert in der Zeit, wo es ihm ziemlich gut geht. Er ist König, er lebt in seinem Palast. Die Grenzen sind so sicher, dass er sich erlauben kann, beim Feldzug nicht mehr dabei zu sein. Und es steht dann da, ja, er hatte Müßiggang. Er hatte nichts zu tun. Dem Mann ging es zu gut. Und dann vernachlässigt er seinen geistlichen Innendruck. Die Augen schweifen. Könnte ja Lobpreis machen derzeit. Und da sieht er die hübsche Frau. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Es ist sehr interessant. Oft sind die geistlich gefährlichen Zeiten in unserem Leben nicht die, wo wir viel Druck haben von außen. Weil der Druck treibt uns oft hin zu Gott. Richtig Acht geben muss man dann, wenn alles easy ist. Wenn es glatt geht, wenn es leicht ist und einfach ist. Wenn ich scheinbar in Sicherheit bin, dann kann es passieren, dass ich mich zu sehr entspanne. Auch vom Glauben. Und mich dann rauslöse, ich es gar nicht merke aus meiner Verbindung mit Gott und auf ganz andere Gedanken und Wege komme. Wie es innen aussieht, das ist entscheidend über Sieg und Niederlage. Mein Innendruck, dieses Erfülltsein, Angefülltsein von Gottes Heiligem Geist. Die Lösung ist eigentlich einfach. Erhöhe den Innendruck. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Und ganz viele von euch wissen das. Auch ganz viele von den Konfis wissen das schon. Der Punkt ist ja immer nur, weiß ich's oder tue ich's auch? Ist ja, was ich alles weiß. Und was du alles weißt. Die Kunst ist ja immer dann, von der Theorie zur Praxis zu kommen. Der David, wie hat er es gemacht? Er hat jeden Tag Gott angebetet, Gott Ehre gegeben und ihn gelobt. Kannst du auch tun. Wir können jeden Tag den Heiligen Geist neu einladen und sagen, du bist der Chef in meinem Leben, bestimm, du hast die volle Kontrolle. Egal, wo ich heute hingehe, egal, was passiert, ich will mit dir gehen. Ich kann mir jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus Gottes Wort nehmen und ihn lesen und durchdenken und durchkauen, mich damit füllen. Man kann das auch mit aufbereiteter Kost machen, die schon so ein bisschen vorgekaut ist. So christliche Andachtsbücher. Ich weiß, manche von euch schwören auf Joyce Meyer, andere auf Bill Johnson, Joel Osteen oder wer auch immer. Das ist dann etwas leichter zugänglich, vielleicht auch nicht mehr ganz so nahrhaft wie die Bibel selbst, aber es geht auch. Auch es hilft, den Innendruck zu erhöhen, häufig in guter geistlicher Gemeinschaft zu sein. Im Hauskreis, mit christlichen Freunden, mit dem Gebetspartner, Gebetspartnerin. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Und nicht zuletzt, es hilft auch, wenn ich mich einsetze fürs Reich Gottes. Und nicht immer nur um mich selbst kreise und so selbstbezogen bin. Wenn ich mich einsetze fürs Reich Gottes, an andere denke, hinein investiere in ihr Leben, auch das hilft. David hinterlässt sein Reich sehr wohlgeordnet seinem Sohn Salomo. Alles ist gut aufgestellt, alle Kriege mit den Nachbarn sind geführt, die Grenzen sind sicher, der starke äußere Druck ist weg. Es kommt ein goldenes Zeitalter. Und der Salomo, kriegt ein gutes Erbe und er hat auch direkt einen richtig guten Start, einen guten Lauf. Er darf den Tempel bauen, der Tempel wird eingeweiht, die Herrlichkeit Gottes zieht ein mitten in Jerusalem im Tempel. Salomo erlebt geistliche Dinge, die sein Vater David nicht erlebt hat. Man kann sich das so vorstellen, er steht auf dessen geistlichen Schultern und kommt deswegen zu anderen Zielen, erreicht andere Ergebnisse, als das David möglich war. Ihr Lieben, es ist ein sehr schönes Ziel im Leben, ein geistliches Erbe zu hinterlassen. Für seine natürlichen Kinder und auch für geistliche Kinder. So baut sich Kraft im Reich Gottes auf, dass nicht wieder jeder bei Null anfangen muss, sondern das, was er von geistlichen Vätern und Müttern, oft auch von natürlichen Vätern und Müttern an Geistlichem auch mitbekommt, dass das der Startpunkt ist und man damit dann weiterkommen kann, als wenn man wieder bei Null anfangen müsste. Salomo hat dann eine unmittelbare Begegnung mit Gott. Er erbittet Weisheit für seine Aufgabe als König. Und das, was er betet dabei, ist genau im Willen Gottes. Denn weil er so betet und nicht sagt, ich, und sagt, gib mir das, damit ich anderen dienen kann, dann kann Gott ganz großzügig sein, okay, du bist in meinem Willen, du bekommst die anderen Sachen noch dazu. Reichtum, Gesundheit, ein langes Leben, einen großen Namen. Wisst ihr, und das ist Gottes Art. Gott meint es gut mit uns. Und wer zuerst darauf setzt, in sein Reich hinein zu investieren, der kommt nicht zu kurz. Dem folgt Gottes Segen, dem begleitet er und er erhält Dinge obendrauf, in der natürlichen Welt und auch in Gottes kommender Welt. Jesus hat das ganz einfachen Satz gesagt, wer gibt, dem wird gegeben. Das ist nicht die normale Logik. Normalerweise heißt es, nimm und halt fest, dann hast du was. Also alles ist gut. Ein Höhepunkt, eine Glanzzeit der israelitischen Geschichte. Und das Verrückte ist, es nimmt mit König Salomo kein gutes Ende. Es nimmt ein böses Ende, obwohl die Umstände so gut sind. Was ist nämlich zum Ende seines Lebens? Er betet irgendwelche fremden Götter an, lässt deren Altäre da aufstellen. Wie kommt es dazu? An einer entscheidenden Stelle biegt er falsch ab. Kommt zum eklatanten Ungehorsam, Vertrauensbruch. Dieses andere Götter anbeten ist wie ein Fremdgehen in der Ehe. Er tritt die Beziehung zum lebendigen Gott mit Füßen. Wie kommt der David von dieser Höhe dazu, in diese Tiefe abzustürzen? Er geht einen Weg, der ausdrücklich gegen Gottes Willen ist. Und heiratet Frauen aus fremden Völkern, das ist noch nicht das Problem. Das Problem ist, sie beten fremde Götter an. Und sie bringen das mit aus ihrem Heimatland nach Israel. Wie gesagt, David lässt sogar für die jeweils einen Altar aufstellen. Und ganz zum Schluss betet er selbst auch mit zu diesen fremden Göttern. Obwohl er Gottes Herrlichkeit und Nähe in dieser Weise erlebt hat, wie vielleicht kein Mensch vor ihm. Vielleicht hält er sich für sehr aufgeklärt und tolerant. Es gibt verschiedene Wege zu Gott. Wir kennen all die Sprüche auch heute. Und es ist voll daneben, damals wie heute. Der lebendige Gott ist ein eifersüchtiger Gott. So sagt er es immer wieder in seinem Wort. Mit heißer Liebe, nicht lauwarm. Gott will allein angebetet werden. Er will eine exklusive Beziehung, nicht einer unter vielen. Er sagt, ganz oder gar nicht. Sei ganz mein oder lass es ganz sein. Und wir wissen, es gibt nur einen Weg zum Vater, zum Himmel, zum ewigen Leben, über Jesus Christus, der genau deswegen kommt, um die Schuld zu vergeben. Er ist deine Gerechtigkeit. Und niemand sonst rettet für Zeit und Ewigkeit. Der Salomo war sicher mit und in Gott, bis er seine persönliche Zugbrücke herunterlässt und sich ein trojanisches Pferd in sein Inneres hineinholt. Kennt die Geschichte, die griechische Armee lange Zeit die Stadt Troja belagert hat und immer nicht reinkam. Und ganz zum Schluss sind sie abgezogen und haben es mit einer List probiert, dieses Pferd, was die neugierig gemacht hat, wo im Inneren die griechischen Soldaten verborgen waren. Die Trojaner ziehen das Pferd rein und in der Nacht kommen die Soldaten raus. Und diese Mauern, die über lange Zeit nicht bezwingbar waren, sind auf einmal bezwingbar, weil die Tore von innen geöffnet werden. Und so ist es beim Salomo. Er holt sich hier mit diesen Frauen ein trojanisches Pferd in sein Leben hinein. Es beginnt von innen heraus eine Zersetzung seines Glaubens, indem er sich dafür öffnet, vielleicht mag er diese Frauen sehr oder eine besondere sehr, will ihr gefallen, macht das mit deswegen. Vielleicht denkt er auch, es wird schon nicht so schlimm sein. Ich mache das nur der Form halber. Ich glaube da gar nicht dran. Aber es hat Auswirkungen. Es kommt hinein und etwas verändert sich. Und wir können hier ein ganz allgemeines Prinzip erkennen. Du bist sicher in Gott und mit Jesus, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und niemals kann der Teufel an dich heran, solange du in Gott bist. Amen. Du bist sicher. Keine Macht der Welt kann dich herausholen. Kein äußerer Druck bringt dich da raus. Nichts und niemand. Den Körper kann man zerstören. Aber unsere Verbindung mit Gott, da kann keiner dran. Das Einzige, wie es möglich ist, ist, wenn wir selbst die Tür öffnen. Es hineinlassen wenn wir aktiv werden, wenn wir dem Feind ein legales Anrecht in unserem Leben geben, sagen, hier, herzlichen Glückwunsch, tritt hinein, dann geht das. Martin Luther hat es in anderen Worten gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Raben um unseren Kopf fliegen. Wir werden nicht verhindern, dass immer wieder Sünde und Schuld auftaucht. Aber wir können sehr wohl verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Dass sie dort anfangen zu wohnen, permanent zu sein, sich einzurichten, sich wohlzufühlen. Bei Salomo fängt es mit dem Ungehorsam an. Er heiratet diese Frauen mit fremdem Glauben und es führt ihn weiter zum Götzendienst. Und das schiebt sich zwischen ihn und Gott. Er bleibt nur aus einem Grund vor Schlimmerem verschont. Gott sagt, um deines Vaters David will, weil er mich gekannt hat, weil ich ihn geliebt habe, in Klammer geistliches Erbe, verschone ich dich und dein eigenes Leben, aber er selbst hinterlässt seinen Nachkommen ein negatives Erbe. Schuld und Sünde sind das Einfallstor für Böses. Und nicht nur die einzelne Sache, sondern sie öffnen damit eine Tür, einen Spalt in der Mauer. Und es kann eine Zersetzung von innen stattfinden. Also um es nochmal ganz praktisch zu machen, viele von euch wissen, dass ich wieder im Zeltlager war. Und da passieren immer unvorhergesehene Dinge. Da kann immer dies und das und jenes sein. Jemand ist krank und es regnet schlimm oder was weiß ich. Das ist anstrengend. Das ist mühsam. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, wenn das Team nicht einig ist und Streit hat. Wenn man nicht zusammensteht. Und wisst ihr, wenn dann äußerer Druck kommt, dann gibt es richtigen Zoff, dann fliegt die Sache auseinander. Und so ist es in uns selbst auch. Wenn wir in uns nicht einig sind, wenn die Dinge nicht stimmig sind, wenn es nicht zu Gott passt oder ganz anderes ist, dann können wir dem äußeren Druck auch nicht standhalten dann. Es ist nicht mit jeder Sünde und Schuld gleich. Wir machen nicht alles richtig, keiner von uns. Wir haben gestern im Konfirmandenunterricht die 10 Gebote gehabt und wir halten nicht alles ein. Wir machen alle immer wieder Sachen falsch. Die allermeisten von uns Tag für Tag und oft sogar mehrmals am Tag. Das ist gar nicht das Problem. Gott hat kein Problem damit, dass wir Sachen falsch machen. Er vergibt uns gern. Entscheidend ist, dass wir kommen und sagen, Vater, es tut mir leid. Ich bin in die Irre gegangen, ich habe wieder Mist gebaut, ich bin hingefallen. Hier ist es tut mir leid. Vergib mir, ich will mein Bestes tun, um es besser zu machen. Aber du weißt, es kann vielleicht wieder schief gehen. Ich will es aber versuchen. Und Gott vergibt gerne und sofort sind alle Türen wieder geschlossen. Alles ist wieder im Lot und gut. Du machst reinen Tisch. Manchmal hilft es, wir werden gleich Abendmahl feiern, Abendmahl zu feiern, um nochmal das zu erleben und zu betonen, sagen, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung und alles wieder im Lot. Manchmal merken wir, hey, es ist notwendig, diese Dinge zu beichten. Ich komme es nicht los, ich bekomme es nicht aus meinem Kopf. Ich muss es vor einem Bruder, einer Schwester aussprechen, die muss nochmal auf den Kopf zusagen, dir es vergeben. Und manchmal brauchen wir einen Seelsorger, der mit uns darüber spricht und hilft, loszukommen von den Dingen. Das Problem entsteht mit diesem trojanischen Pferd immer dann, bei anhaltender Sünde. Wenn ich immer das Gleiche immer wieder mache und ich will es auch gar nicht ändern. Ich will gar nicht wahrhaben, dass es falsch ist. Es ist so bequem, es ist so schön, es bringt mir so viele Vorteile. Ich will nicht drauf verzichten. Und dann fangen wir an, uns das schön zu reden und sagen, es ist gar nicht so schlimm. Andere machen viel Schlimmeres. Das ist gar keine Sünde, das kann man auch andere sehen. Andere Christen machen es doch auch. Ihr kennt alles diese Mechanismen, die Dinge sekundär dann zu rechtfertigen. Obwohl wir im ersten Moment direkt wussten, es ist nicht gut. Die Schuld, die wir nicht bekennen und nicht loslassen wollen, die wird Gott auch nicht vergeben. Die bleibt, die ist wie das trojanische Pferd. Du ziehst es rein, es bleibt drin, es zersetzt von innen. Und es ist immer ein Einfallstor für weiteren Mist. Es ist wie so eine Dominokette, eine Kettenreaktion. Und wenn du nicht einen Stein rausnimmst, indem du sagst, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, um die Sache zum Anhalten zu bringen, zack, 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 ein Stein nach dem anderen fällt um. So war es bei Salomo. Und solange die Tür nicht geschlossen ist, ist es sehr schwierig, geistlichen Druck aufzubauen, einen Innendruck aufzubauen. Also wenn die Tür offen ist, dann kannst du pusten, dann kannst du zum Gottesdienst gehen und machen, was du willst. Prima, der Gottesdienst war wieder toll, aber die Türen sind offen. Tja, das ist noch nicht Montagmorgen und die ganze Luft ist wieder raus. Der Innendruck bleibt nur erhalten, wenn die Türen geschlossen sind. Vielleicht ist diese Predigt eine Antwort auf eine deiner Fragen. Wieso geht es bei anderen mit Gott voran und bei mir nicht? Warum erleben andere Leute Sachen mit Gott und bei mir passiert gar nichts? Vielleicht, weil die Tür offen ist. Aber es ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Gottes Plan für dein Leben ist, dass dein Leben prall angefüllt ist mit Gutem von ihm. Voll, überfließend. So ein Ball, der jede Menge Energie ausstrahlt. Sein Plan für dein Leben ist, dass er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Kleiner Tipp von mir, das liegt nicht im Rahmen deiner Möglichkeiten. Es liegt nicht im Rahmen deiner Möglichkeiten, heilig zu sein. Sag, ich bin es und ihr sollt es sein. Und gesagt, ich will es tun. Er will es tun, es ist seine feste Zusage. Er will dich erneuern und heiligen. Das Problem ist höchstens, wir können der Sache im Weg stehen. Wir können es nicht wollen, wir können es ablehnen, sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Aber er hat gesagt, die gleiche Kraft, die in König David am Werk war, die in jedem der Jünger und Apostel im Werk war, genau das Gleiche will er auch in uns hineinlegen. Ohne Abstriche. Zu guter Letzt. Dieser Weg ist nicht das, was in unserer Gesellschaft im Moment schick ist und Mainstream ist. Das ist es überhaupt nicht. Vielleicht war es das auch nie. Und du kannst nicht erwarten, dass du mit der Masse mitschwimmen wirst, wenn du das tust. Nicht die Erwachsenen. Manchmal ist es noch krasser klar, wenn man in der Schule ist. Zu wissen, hey, ich werde damit vermutlich nicht in der Mehrheit sein. Sondern ich werde gegen den Strom leben und schwimmen. Und es wird uns ja so vorgemacht in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt, es müsste anders sein. Es würde dich glücklich machen, wenn du immer an dich selbst denkst, mit Lüge und Betrug überall durchkommst. Und manchmal ist es ja auch schön oder bringt einen zum Schmunzeln, wenn die ganz Großen und Klugen genau das erleben, was wir auch im Kleinen erleben. Ich frage mich einfach, wie können so intelligente Menschen gedacht haben, sie kämen mit dem Softwarebetrug bei den Dieselmotoren durch? Das würde allen anderen intelligenten Menschen niemals, würde man ihnen das nachweisen können und rausfinden können. Und so ist es doch ganz oft im Leben. Das kann eine Zeit gut gehen, aber irgendwann kommt es doch irgendwie raus und es fällt negativ auf einen zurück. Und eigentlich weiß man auch, ob es wirklich gut gehen wird und ob es mich wirklich glücklich macht, ist von Anfang an äußerst fraglich. Und doch sind wir immer versucht zu denken, es ist die schnelle Lösung, es ist die einfache Lösung, es ist die billige Lösung. Ich mach's mit. Alle machen es ja so. Und doch ist es im Endeffekt Lüge und Betrug. Wir haben gestern ganz intensiv darüber gesprochen im Konfi. Was schützen die 10 Gebote im Kern am meisten? Das Vertrauen zwischen Gott und Menschen und zwischen den Menschen untereinander. Und es ist das kostbarste Gut zwischen Menschen überhaupt. Wo das Vertrauen kaputt ist, da passiert nichts mehr miteinander. Ist jeder misstrauisch. Keiner glaubt mehr was dem anderen. In Sprüchen heißt es, es ist ein köstlich Ding, wenn ein junger Mann, ich ergänze mal eine junge Frau, konsequent anfängt mit Gott zu leben. Und wisst ihr, man kann sich unglaublich viel Mist ersparen. Man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Das gilt übrigens für die Erwachsenen auch. Man muss nicht jeden Fehler wiederholen, den deine Schwiegermutter mit dir gemacht hat. Ist nicht notwendig. Du kannst daraus lernen. Und so ist es in allen Lebensbereichen so. Man kann unglaublich viel vermeiden, wenn man anfängt, früh mit Gott zu gehen, und es ist nie zu spät, mit Gott zu gehen. Und egal, was du bisher gemacht hast, heute Morgen ist deine Chance zu sagen, heute ist Tag 1, von dem ich es anders mache. Der erste Tag, wo ich einen anderen Lebensweg einschlage. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn dein Ball ganz aufgeblasen ist, dann ist es nicht mehr so, dass die anderen dich beeinflussen und quetschen und in eine komische Form bringen, sondern dann bist du einer, der deine Umgebung beeinflusst. Empirische Studien sagen, 5%, die entschieden für eine Sache sind, reichen aus, also das hat jetzt nichts mit christlichen Dingen zu tun, das ist reine Empirie, also Sozialwissenschaft. 5%, die entschieden für eine Sache sind, reichen aus, um das Ganze in diese Richtung zu beeinflussen und zu verändern. Also überleg dir, wie viele Leute brauchst du in deiner Klasse, um die ganze Klasse zu verändern. Wenn ihr 20 seid, reichst du allein schon aus. 5%. Seid ihr mehr, musst du vielleicht noch einen zweiten finden und gewinnen. Und ihr zusammen macht den Unterschied. Du allein in deinem Büro, wenn das nur 10 Leute sind, du machst schon den Unterschied. Wenn du aufgefüllt bist, wenn von dir das ausgeht, wird sich das Ganze in diese Richtung verändern und bewegen. Zu dem, was Gott will und zu Gott passt. Unterschätzt nicht, was der Herr durch dich tun kann. Das ist nicht, und das, wie gesagt, das sind jetzt ja nur die Sachen, die auch schon passieren, wenn die Leute nicht mit Gott gehen und überzeugt von einer Sache sind. Wenn jetzt der Herr noch auf deiner Seite ist, da reicht noch viel weniger aus, um die Sache positiv zu beeinflussen. Ich lade euch ein, macht euch Mut, lasst euch aufladen von Gott. Seid prall gefüllte Bälle, wo aller Druck von außen zu Energie und Bewegung nach vorne führt. Amen.